Ihr hört das Tagesinfo vom 27. März 1991.
Im spanischen Bürgerkrieg stand das katholische und überwiegend konservative Baskenland loyal zur gewählten Regierung der Spanischen Republik und leistete den Angriffen der Franco-Truppen massiven Widerstand. Um den Widerstand der Basken in die Knie zu zwingen, verübte die mit Franco verbündete deutsche Luftwaffe 1937 einen Bombenangriff auf die den Basken heilige Stadt Guernica. Die deutsche Legion Condor bombardierte mehrere Stunden lang die Stadt, so lange, bis alles in Trümmern lag. Die Deutschen demonstrierten den Basken, wie viel Terror ihre modernen Bombenflugzeuge unter der Zivilbevölkerung anrichten konnten. Für die deutsche Luftwaffe war es dagegen nur eine willkommene Gelegenheit, ihre Mordinstrumente am Vorabend des Zweiten Weltkrieges noch einmal zu erproben. Pablo Picasso malte nach dem Bombenangriff das Bild Guernica, das die Schrecken dieses Angriffs festzuhalten versuchte. Bis heute ist dieses Bild ein Symbol für die Wirklichkeit des modernen Krieges geblieben. Im vergangenen November veröffentlichte die Bundeswehr in verschiedenen Zeitschriften Werbeanzeigen mit genau diesem Bild von Picasso. Bildunterschrift: Feindbilder sind die Väter des Krieges. Bereits damals stießen diese Werbeanzeigen in der Öffentlichkeit auf Protest. Vor 2 Wochen griff der Schriftsteller Günter Grass dieses Thema noch einmal auf. Er forderte von der Bundeswehr, sie solle sich bei den Bürgern von Guernica entschuldigen. Der Gemeinderat der Stadt Guernica hat sich nun am vergangenen Wochenende dieser Forderung angeschlossen. Einstimmig forderte die Stadt die Bundeswehr auf, eine vergleichbare Anzeige zu veröffentlichen, in der an die Zerstörung und an den Tod der vielen unschuldigen Menschen, die durch das Bombardement der Legion Condor verursacht wurde, erinnert wird. Während die Bundeswehr im vergangenen November noch meinte, die Botschaft der Anzeige hätte einfach so manch einen überfordert, reagiert sie jetzt etwas vorsichtiger. Am Telefon sagte mir heute Nachmittag Herr Schweinitz, Sprecher der Abteilung Nachwuchswerbung, immerhin Folgendes:
Denn eines steht fest, mit dieser Kampagne irgendjemanden zu verletzen, speziell diejenigen, die dort vor Ort und Stelle gelitten haben und auch unter deutschen Waffen, dass diese Menschen, wenn sie es wünschen, eine Antwort von uns bekommen, die sie zufriedenstellt, das steht außer jedem Zweifel.
Von der Forderung der Stadt Guernica wusste die Bundeswehr noch nichts. Bis jetzt jedenfalls will die Bundeswehr noch nicht grundsätzlich von ihrer Anzeige mit dem Guernica-Bild abrücken. Dazu jetzt noch einmal Herr Schweinitz.
Dieses Picasso-Motiv Guernica, was wir ja alle kennen, war uns das Symbol dafür, was aus Feindbildern erwächst. Die Schrecklichkeit eines Krieges, und ich kann mir kein Bild vorstellen, was die Schrecklichkeiten des Krieges so erschütternd und so klar jedermann vor Augen stellt, wie dieses Picasso-Bild. Und uns ging es darum, dass wir die Folgen von Herzenskälte, Gedankenlosigkeit und Absage an das Gebot der Nächstenliebe jedermann einmal vor Augen stellen und sagen, das wird aus einem unbedachten Wort.
War der Angriff auf Guernica also eine Folge von Herzenskälte, Gedankenlosigkeit und von einer Absage an das Gebot der Nächstenliebe? Wer da 1937 so herzenskalt, gedankenlos war und gegen das Gebot der Nächstenliebe verstieß, will die Bundeswehr auch jetzt noch lieber nicht so deutlich sagen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. März 1991.
Boykottiert Israel. Diese Forderung ist in so manchen linken Kreisen seit einigen Jahren populär, zumindest aber immer diskussionswürdig. Auch über diesen Sender ist diese Forderung bereits mehrfach verbreitet worden. Im vergangenen Februar berichtete der Norddeutsche Rundfunk, dass diese Parole bei der deutschen Industrie schon seit Jahren Anklang findet. Bei Geschäften mit arabischen Ländern verlangen diese nämlich, dass die deutschen Firmen eine sogenannte Israel-Klausel unterschreiben. Nach Angaben der Firmen beinhaltet diese Klausel, dass in den Waren für die arabischen Kunden keine Rohprodukte aus Israel verarbeitet werden dürfen. Über die Gründe für diese Forderung wollte man bei der Industrie- und Handelskammer Hamburg, die Verträge mit solchen Klauseln beglaubigt, lieber nicht spekulieren. Tatsächlich geht diese Israel-Klausel auf einen Boykottaufruf der Länder der Arabischen Liga von 1946 zurück, die mit diesem Aufruf den Aufbau des jüdischen Staates erschweren wollten. Nach Angaben des NDR sicherte die Firma Thyssen-Rheinstahl zum Beispiel bei einem Millionengeschäft mit dem Irak zu, Israel wirtschaftlich zu boykottieren und keine Beziehungen zu Israel zu unterhalten. Eine Nachfrage bei der Industrie- und Handelskammer Freiburg ergab, dass diese Handelsverträge mit arabischen Geschäftspartnern, in denen die Israel-Klausel enthalten ist, von ihr nicht beglaubigt werden, denn eine Beglaubigung solcher Verträge sei angeblich nicht erlaubt. Aber die IHK Freiburg weiß auch, dass die Firmen in Südbaden diese Regelung kennen. Die Firmen achten darum bei der Abfassung der Verträge darauf, dass die Israel-Klausel auf einem Extrablatt bzw. auf der Handelsrechnung steht und nicht im eigentlichen Vertrag auftaucht. Die IHK hat gegen einen solchen Vertrag dann nichts einzuwenden. Die Abgeordneten der Grünen im Stuttgarter Landtag haben sich jetzt öffentlich gegen diese Praxis gewandt. Der Abgeordnete Winfried Kretschmann forderte in der vergangenen Woche in einem Brief an Wirtschaftsminister Möllemann eine sofortige gesetzliche Regelung zum Verbot der Israel-Klausel. Während deutsche Firmen nämlich nach wie vor diese Klausel unterschreiben, weil sie ihre arabischen Handelspartner auf jeden Fall halten wollen, ist die Aufnahme der Klausel in Handelsverträge in anderen Ländern wie Frankreich, Niederlande, Luxemburg und den USA verboten. Amerikanische Firmen seien im arabischen Raum eben stärker vertreten und könnten sich ein solches Verbot erlauben, meinte dazu die IHK in Hamburg. Inwieweit die Israel-Klausel von deutschen Firmen in die Praxis umgesetzt wird, ist schwer zu sagen. Die IHK Freiburg wusste nur, dass die Zollkontrollen der arabischen Länder sehr gründlich arbeiten. Die Firmen selbst sprechen natürlich nicht gern über dieses Thema. Festzuhalten bleibt lediglich, wenn Geschäfte mit arabischen Ländern mehr Gewinn versprechen als der Handel mit israelischen Zitrusfrüchten, dann geht die von der deutschen Industrie oft lauthals verkündete Solidarität mit Israel schnell mal den Bach runter. Das Bundeswirtschaftsministerium ist dabei so liberal, dass es keine Notwendigkeit sieht, diese Praxis zu unterbinden.
Die Schweiz, ein Land der Banken und Konzerne, Eleganz und Prosperität, soweit das Auge reicht. Die Schweizer Grenze so löchrig wie der gleichnamige Käse. Am Montag, den 18. März, begann für 80 Soldaten der Gebirgsinfanterie die Armeeübung Limes, was nichts anderes heißt, als die Schweizer Armee probte zum ersten Mal den Einsatz gegen illegal einreisende Asylbewerber. Der wachsende Zustrom von Asylsuchenden und die ungewisse Entwicklung in der Zukunft machen es nach Ansicht des Schweizer Bundesamtes für Flüchtlinge notwendig, eine Verstärkung der Grenzwachtkorps durch Soldaten in Betracht zu ziehen. Zur Beruhigung erklärten die Schweizer weiter, die Übung solle lediglich Erkenntnisse liefern, ob im Falle einer Eskalation des Flüchtlingsproblems ein Armeeeinsatz sinnvoll sei. Und außerdem steht es echten Flüchtlingen nach Auskunft der eidgenössischen Zollbehörde nach wie vor offen, an einem Grenzübergang ein Asylgesuch zu stellen. In den Ohren von Asylgruppen mag dieses sehr zynisch klingen. Machten Sie doch die Erfahrung, dass viele Flüchtlinge, die diesen Weg wählten, bereits an der Grenze zurückgewiesen wurden. Ein Flüchtling, der offiziell in die Schweiz einreisen möchte, musste erstmal einen Dolmetscher finden, um den diensthabenden Grenzwächtern seinen Asylwunsch zu verdeutlichen. Wer seine Verfolgung im Heimatland nicht plausibel darlegen könne oder nicht unverzüglich von dort an die Schweizer Grenze gelangt sei, werde gleich abgewiesen. Walter Stöckli von der Zürcher Zentralstelle für Flüchtlingshilfe berichtet von Flüchtlingen, die ihre Verfolgung anhand von Dokumenten belegen konnten und trotzdem an der Grenze zurückgewiesen wurden. Nachdem sie illegal in die Schweiz gelangt seien und ein Asylverfahren durchlaufen hätten, seien sie als echte Flüchtlinge anerkannt worden. Rund 300 Menschen gingen am Samstag in Basel auf die Straße und betonten, dass die Schweiz das Flüchtlingsproblem nicht mit einer militärischen Abschottung der Grenzen lösen könne, während gleichzeitig der Finanzplatz Schweiz als Hort für Fluchtgelder aus aller Welt eine führende Stellung einnehme. Doch dem nicht genug. Die Nationale Asylkonferenz einigte sich letzten Freitag auf ein Aktionsprogramm. Die wichtigste Maßnahme zur Lösung der Unterbringungsprobleme und zur Attraktivitätsminderung der Schweiz als Asylland ist die Schaffung neuer Großzentren für illegale Einwanderer. Diese Zentren mit 200 bis 500 Plätzen sollen nach der Vorstellung des Bundes in die Verantwortlichkeit der Kantone geführt werden, wobei der Bund bei Bedarf Armeeeinheiten zur Betreuung bereitstellen will. In diesen Zentren sollen zudem nur die absolut notwendigen Fürsorgeleistungen erbracht und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Weiter sollen zur Attraktivitätsminderung der Schweiz das dreimonatige Arbeitsverbot für alle Asylbewerber und die Ausdehnung auf 6 Monate nach einem negativen erstinstanzlichen Entscheid umfassend und entschieden durchgesetzt werden. Doch das setzt die Hatz von Neuem ein. Denn gezwungenermaßen däumchendrehende Asylbewerber schüren unverschuldet den Unmut der Bevölkerung. Ist das Boot wirklich voll? Drängen Asylbewerber Schweizer von Bord? Nein. Zwar beträgt der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz 16,5%, doch davon sind nur etwa 10 von 100 Asylbewerber. Darum ist es bedrückend und beschämend, wenn die Schweiz in einer Zeit, wo Grenzzäune fallen, Soldaten auf Flüchtlinge einsetzt und Großzentren plant, sprich Internierungslager plant. Diese erinnern vielmehr an die Polenlager aus dem Zweiten Weltkrieg und an eine Flüchtlingspolitik, die als überwunden galt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. März 1991.
Ja, das war jetzt kämpferische Musik von der baskischen Gruppe Cortatu mit ihrem Titel A la Calle.
Zwischen Sozialdezernat und Unterkunftsmanagement sieht Hans-Jörg See, Sozialdezernent der Stadt Freiburg, seinen Aufgabenbereich, so werden wir heute in der Badischen Zeitung informiert. Dabei hat Hans-Jörg See, so die Badische Zeitung weiter, sein Fach von der Pike auf gelernt, denn bevor er in die Führungsriege des Rathauses aufrückte, stand er als Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt an der vordersten Front der Sozialarbeit. See nimmt daher Vokabeln wie dramatisch oder beängstigend nicht leichtfertig in den Mund. Und dennoch kommt er derzeit angesichts eines nicht abreißenden Zuzugs von Asylbewerbern ohne diese Begriffe nicht mehr aus. Soweit die Badische Zeitung. Also ist er ein richtiger Fachmann auf dem Gebiet und angesichts der drastischen Lage kann er nicht umhin, diese so drast auszudrücken. Auch kann er zur Unterbringung von Asylbewerbern nur vorübergehende Notlösungen anbieten. Aber das kennen wir schon. Ist die Problematik seit Jahren die gleiche, die Gründe dafür die Wiederholung derselbigen. Die Hauptrichtung des BZ-Artikels ist die, dass in das Gejammer eingestimmt wird, jetzt kommen schon wieder Asylbewerber, die unterzubringen sind. Von dem Wohnungsproblem sind viele Bevölkerungsgruppen betroffen. Jedoch ist man bei den Studenten und Studentinnen, Schüler und Schülerinnen, aber auch bei Aussiedler und Aussiedlerinnen bemüht, eine Lösung zu finden. Eine Lösung der Unterbringung von Asylanten und Asylantinnen scheint angesichts der Wohnungsnot jedoch nicht möglich. Sind doch Sie das Problem selbst? Was? Da taucht ein Stern am Himmel auf. Er steht südlich von Freiburg, so direkt über der Schweiz. Ist die Lösung denn die, wie sie in der Schweiz vorgegeben wird, Asylbewerber in Großzentren, sprich Internierungslager, mit nur absolut notwendigen Fürsorgeleistungen unterzubringen? Dazu ein Mitarbeiter im Sozialdezernat in Freiburg.
Das ist schwierig zu sagen. Also von der Stadt kann man sowas mit Sicherheit nicht machen, das ist klar. Dazu haben wir ja gar nicht die Möglichkeiten. Ob das Land irgend sowas vorhat, weiß ich momentan natürlich nicht.
Mehr können Sie dazu nicht sagen?
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nee, wir sind bemüht, im Bereich der Stadt Freiburg jetzt das zu regeln, indem wir natürlich versuchen, mal wieder irgendwo Container oder Behelfsbau das aufzubauen, das ist klar. Aber große Internierungslager, wie Sie jetzt sagen, können wir in Freiburg gar nicht bringen.
Also es gibt keine Lösung in absehbarer Zeit. Das Problem wird immer wieder heißen, dass es nur Notunterkünfte gibt, Notlösungen.
Moment, Sie müssen jetzt unterscheiden zwischen Notunterkunft, das ist die Mai-Billinghausen-Halle und das ist zum Beispiel die Wenzinger Halle. Das sind Notunterkünfte. Sammelunterkünfte sind reguläre Unterkünfte, die keine Notunterkünfte sind. Es sind keine Wohnungen, aber reguläre Unterkünfte. Vergleichbar mit Ausländerwohnheim Stadtstraße, Wiesenthalstraße und was es da noch so gibt in Freiburg. Auf der Schiene muss man weiterfahren. Aber man darf jetzt nicht Notunterkunft gleich Sammelunterkunft gleichstellen. Ist vom Terminus her was anderes. Wenn Sie natürlich subjektiv sagen, eine Sammelunterkunft ist eine Notunterkunft für die Menschen, dann ist das natürlich eine andere Interpretation, das ist klar.
Aber die haben Sie und die Stadt Freiburg nicht?
Nee, die haben wir nicht. Wir sind an Verwaltungsvorschriften gebunden.
Dazu gibt es noch Wissenswertes hinzuzufügen, zum Beispiel, dass lediglich 5% aller Flüchtlinge in Europa nach einer neuen Heimat suchen. Zum Beispiel, dass Pakistan 4-mal mehr Flüchtlingen Schutz bietet als die Bundesrepublik Deutschland. Da bleibt an euch die Einladung, beim Südbadischen Sprecherrat für Flüchtlinge mitzumachen. Der hat sich Mitte März dieses Jahres gegründet in Emmendingen und setzt sich zusammen aus Mitgliedern der Politik- und Kulturgruppe Waldkirch, des Flüchtlingsrates Freiburg und weitere Dritte Welt- und Asylhelferorganisationen. Mitglieder sind auch Betroffene, Kurden, Iraner, Türken und Kosovo-Albaner. Der Südbadische Sprecher- und Sprecherinnenrat trifft sich wieder am Freitag, den 5. April um 19 Uhr in der Aktion Dritte Welt, Kronenstraße 16. Freitag, 5. April, 19 Uhr, Kronestraße 16.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. März 1991.
So, ich glaube, jetzt muss ich mich gerade entschuldigen, das war eine technische Panne, die passiert ist. Nicht zuletzt deswegen, weil wir ja gerade diskutiert haben mit einem Hörer, der hat dann noch angerufen zu dem Beitrag über den Israel-Boykott. Der fand diesen Beitrag nicht gut oder hat sich über diesen Beitrag geärgert, weil er meinte, innerhalb der anderen Berichte, die wir hier gesendet haben, in denen es unter anderem auch um Asylpolitik ging, meinte er, könnten wir nicht unkommentiert über einen Israel-Boykott der deutschen Industrie berichten, ohne darauf hinzuweisen oder darzustellen, die Hintergründe dieses Boykotts, den dieser Hörer gerechtfertigt findet, weil Israel eben genauso wie Südafrika, wie das er erwähnte, eine rassistische Politik betreibe. Ja, also soweit die Meinung dieses Hörers. Vielleicht gibt es ja noch mehr Meinungen unter euch Hörer. Ihr könnt also auch hier anrufen, 31028, und euch dazu äußern. So, nach der technischen Panne jetzt eben, machen wir jetzt einen zweiten Versuch, mal den Beitrag, der jetzt eigentlich kommen sollte, abzuspielen.
RTL hat es mal wieder schwer, mit den Ereignissen Schritt zu halten. Am Montag kam es in Mali zum Generalstreik. Heute, als ich beschlossen habe, einen Beitrag drüber zu machen, war schon der Präsident gestürzt. Nach einem Dutzend Telefonanrufen habe ich dann sogar zwei Leute gefunden, die was darüber zu erzählen haben. Und schon sind wir bei der Werbung, ohne die auch wir nicht ganz auskommen. Ihr könnt euch denken, dass es ein ganz schönes Loch in die Kasse reißt, wenn ein vierköpfiges Team am Info sich ums Telefon rauft. Gott sei Dank müssen wir nicht immer vor Ort sein, um Fernsehaufnahmen zu machen. Deshalb denken wir, dass wir mit 40 Mark Mitgliedsbeitrag im Jahr beziehungsweise 100 Mark für Verdienende über die Runden kommen könnten. Aber selbst dazu brauchen wir noch eine Menge zahlungsfreudige Hörer. 40 Mark entspricht ca. 4 Stunden Arbeit. Dafür hört ihr Musik und Informationen, für die ihr in Form von Platten und Zeitungen wesentlich mehr zu strampeln habt, wenn ihr überhaupt rankommt. An Infos aus Mali kommt man zum Beispiel gerade ziemlich schwer. Da herrscht nämlich Nachrichtensperre. Aus der Zeitung ist zu erfahren, dass der Machthaber Traoré durch einen Militärputsch gestürzt und gefangen genommen wurde. Der Kommandeur Touré beruft sich auf das Volk und verspricht Demokratisierung. Soweit alles wie gehabt. Was steckt dahinter? Ich sprach mit Herrn Keuta über die Geschichte des Landes.
Die sozialistische Regierung hat das Land zur Unabhängigkeit, hat das Land in der Unabhängigkeit geführt. Der damalige Staatschef Modibo Keita hat das Land in der Unabhängigkeit geführt, 1960. Wollte einen afrikanischen Sozialismus aufbauen. Und Tansania hat das abgebildet. Das ist ungefähr, was Tansania versucht hat zu machen. Aber der wurde 1968 gestürzt. Von dem Staatschef, der vorgestern gestürzt wurde. Das heißt vor 23 Jahren. Und er hat in der Zeit 68 bei der Machtübernahme versprochen, in wenigen Jahren, das heißt 2 bis 4 Jahren, das Land aus der wirtschaftlichen Misere rauszunehmen, politische Partei zuzulassen und ein demokratisches Leben zurückzugeben. Und aus 2, 4 Jahren sind daraus so 23 Jahre geworden.
Wie sieht denn die Gesellschaft in Mali aus? Auf welche Gruppen hat er sich denn da gestürzt bei dem Putsch?
Nee, er hat sich tatsächlich nur auf den Militär, seine militärische Macht, weil der ist ein Militär gewesen. Er ist ein Soldat gewesen. Soldaten haben 68 die Macht übernommen. Die waren in der Zeit 14 Jungoffiziere. Die sind fast alle tot. Sind übrig geblieben 5 davon oder 6, die noch leben. Die haben sich untereinander umgebracht. Jetzt, das Volk hatte keine Chancen gesehen, um aus dieser Militärregierung zu kommen. Die paar Zivilisten haben versucht und haben nicht versucht, sondern sich angepasst an diese Lage, um irgendwie sich an Zukunft zu machen. Das sind die jetzigen Zivilminister und Hochbeamten.
Es bildete sich also ein diktatorisches Regime, das mit den ursprünglichen sozialen Reformen nichts mehr am Hut hatte.
Der Internationale Währungsfonds heißt ja im Französischen Fonds Monetaire International, also FMI. genannt. Die Abkürzung FMI wird vom malischen Volksmund benutzt für Famille Moussa et Intime.
Was so viel heißt wie enge Moussa-Familie, die Familie des Machthabers. Frau Brütz konnte mir noch mehr vom aktuellen Geschehen erzählen.
Und soviel ich weiß, war RFI, also Radio France International, der einzige Sender, der bisher sagte, dass der Militärputsch vom Volk getragen wird. Und das ist auch die Meinung von Maliern, die ich befragte, ja. Es war am Montag wohl eine Demonstration gewesen vor der malischen Botschaft in Bonn. Ja? Und da wurde auch der malische Botschafter aufgefordert, ein Statement in der Pressekonferenz abzugeben. Er hat sich aber geweigert, obwohl er nicht unbedingt ein Musa-getreuer ist. Ne? Die Zeit war eigentlich überreif. Ne? Es hat sich meines Erachtens, ist jetzt meine persönliche Einschätzung, angekündigt mit den Aufständen im Norden letzten Sommer. Tamaschek und Ruhn habt ihr vielleicht mitbekommen. Und dann waren ja, hat sich so eine Privatpresse auch entwickelt. Das ist jetzt auch eine Entwicklung, die seit 2 Jahren schon läuft, dass sie auch zugelassen wurde, dass auf Missstände immer offener hingewiesen wurde. Es gibt Parteien im Exil und dann eben auch die Beobachtung der Entwicklung in den Ostblockländern hat die Malier doch ein bisschen in Bewegung gesetzt nach 23 Jahren Militärdiktatur. Ne?
Was sind denn für Parteien zugelassen?
Keine bisher, also die ÖDPM, die einzige Partei, die zugelassen war, ist ja jetzt aufgelöst. Ne? Mhm. Es war nur, das waren Exilparteien, ne? Die sich gebildet haben, unter anderem auch um die Persönlichkeit des Anwalts Tall herum, der in den letzten Tagen untergetaucht ist. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob er wieder aufgetaucht ist. Der käme sicherlich irgendwie in die engere Auswahl. Ne? Mhm. Stand auf der Abschussliste von Ramos. Ramos ist umgebracht worden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt oder ob ich das etwas sage. Das war der Zoll, Bruder von Madame Traoré. Das ist Ramos und 10 weitere engere Vertraute um den Präsidenten herum. Ne? Und er selber ist ja arretiert mit seiner Frau.
Wer hat denn den Generalstreik organisiert? War das eine Exilpartei oder war
Nein,
das einfach ein Aufstand?
Das waren, ich will mal sagen, Ferneinschätzung, das intellektuelle Potenzial Schüler und Studenten. Ne? Mhm. Denn die haben auch noch, ich glaube am Sonntag oder am Montag war das gewesen, es gab von der ÖDPM, also der Partei, die jetzt aufgelöst wurde, gab es ja auch eine Jugendorganisation, die UNJM, ne? Union Nationale des Jeunes du Mali, in dem auch die Schüler und Studenten irgendwie mitorganisiert waren. Und der Generalsekretär hat das wohl auch mit initiiert, die Streiks, und ist angeschossen worden, auf irgendeine Art und Weise dann auch von Freunden und Bekannten ins Krankenhaus gebracht worden nach Bamako, lag auf dem OP-Tisch und dann kam das Militär rein, das also war vorm Putsch, ne, ereignete sich noch Montag und ist erschossen worden auf dem OP-Tisch. Ne. Bei den Unruhen am Wochenende sind ja ungefähr 200 Personen, Zivilpersonen ums Leben gekommen. Das sind die offiziellen Schätzungen. Wenn man mal davon ausgeht, dass Mali irgendwie doch jeder mit jedem verwandt ist, kann man, das ist eine realistische Einschätzung. Ne? Das sind 8 Millionen Einwohner. Und bei der Cousin-Heirat sind die auch wirklich verwandt, im entfernten Sinne auch. Ne? Ja, aber da kann man sagen, dass jede 10. Familie irgendwie davon betroffen war. Ja. Ich kann die Lage nicht einschätzen. Ne? Die Malier, mit denen ich gesprochen habe, die sind recht hoffnungsfroh. Ne? Mhm. Das Militär gibt ja an, es wird sich zurückziehen. Ich habe jetzt auch mal eine Meldung gehabt, innerhalb der nächsten Woche sogar auch. Sie wollen ja nicht die Regierung übernehmen, sondern hätten nur im Auftrag des vom Volk gehandelt. Das kann tatsächlich eintreten, ne? Bei den ganzen Entwicklungen in dem letzten Jahr. Ne?
Und die Opposition ist nicht dermaßen
entkräftet und zerschlagen, dass sie das nicht übernehmen könne.
Leute sitzen sicherlich im Exil und in Bamako auch in den Startlöchern. Es ist nur fraglich, ob schon ein Konzept da ist, ne? Für Multipartisme, für Mehrparteiensystem, für Wahlen und ein Konzept auch, wie jetzt welchen Kurs ansteuern. Ne? Das Land ist ruiniert. Ne? Also es bleibt die Hoffnung, dass es sich wirklich jetzt mal ein bisschen positiv entwickelt und dass auch das Militär sich zurückzieht und nicht bei der erstbesten Gelegenheit wieder eingreift. Ne?
Die Hoffnung bleibt. Hoffentlich ist die Hoffnung nicht alles, was bleibt.
Ich habe nur vor etwas Angst. Ich bin Malia, dass sie die Mentalität sei. Ich frage mich, ob tatsächlich aus Überzeugung diese Leute, die sich als Opposant genannt haben, aus Liebe zu dem Land oder überhaupt, um sich selbst wieder zu bereichern. Weil das kommt immer wieder zu dem Problem. Die erste Regierung war geleitet von einem Zivilmann, der ehrlich gewesen ist. Der Sozial tot, der war ehrlich. Aber zurzeit, diese junge Generation, die sich als Opposant nennen, das ist immer wieder diese Frage. Wie weit die können das Land gegenüber ehrlich sein und ehrlich bleiben? Und wie lange die werden diese Regel respektieren, nach 4 Jahren oder 2 Mandaten zu sagen, okay, ich habe getan, was ich konnte, ich lasse meinen Platz für jemand anderes. Das ist meine Befürchtung, dass die auch nicht Strukturen wieder aufbauen, auch als zivile Regierung, die fast jede Niederlage durch eine Wahl verhindert. Das ist das Problem. Man kann so machen, als freie Wahlen stattgefunden haben, aber trotzdem, dass die zivile Regierung immer noch an die Macht ist.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. März 1991.
Gestern Abend gab es Polizeischüsse an der Hamburger Hafenstraße. Was war passiert? Am Telefon jetzt ein Hafenstraßebewohner. Kannst du mal kurz sagen, was gestern
los war? Ja, war so, dass so abends um 10, dass so ein normaler Betrieb bei uns am Hafen war, und dass zwei Leute wo ein Auto aufgebrochen haben, das ziemlich, also es waren eigentlich sofort Zivis da, die versucht haben, die zwei Leute festzunehmen. Dann haben sie halt einen davon gekriegt und dann wollten Leute von uns dazwischen, weil auch erstmal so klar war irgendwie, wir lassen da keinen festnehmen, so egal weswegen, und sowieso die Stimmung durch den Tag, durch die bevorstehenden Festnahmen und dass sie halt sagen, sie haben Haftbefehle, auch die Stimmung so war, das läuft hier nicht. Und dann waren da im Endeffekt paar, also der Bulle hatte dann einen im Würgegriff und hatte schon die Knarre gezogen und die Leute sind hin und meinten, hier, wirf die Knarre weg, irgendwie. Und dann waren die Leute auf einen Meter ran. Dann hat der Bulle kurz in die Luft geschossen, die Knarre sofort wieder an den Kopf gehalten von jemand. Und trotzdem ist es aber gelungen, die Person, die festgenommen werden sollte, rauszuhauen, so. Also im Endeffekt ohne viel Geprügel, sondern durch Geschubse und hin und her. Irgendwie, und 2 Minuten später waren dann ungefähr 30 Bullen da. So mit Sixpacks und Streifenwagen. Und dann ging halt so ein bisschen das Gerangel an der Straße los, hier, haut ab, was wollt ihr hier? Und dann meinten sie, die Frau auch noch festnehmen. Dann wurde halt Gas eingesetzt und Knüppel, haben dann die Frau festgenommen, den Wagen abgeschleppt und dann war gut so. Und das Ding war schon, aber dass halt so die Leute, die dabei waren, sagen, dass es eigentlich nur, ja, um Millimeter vorbeiging, dass jemand von uns eigentlich da abgeknallt wurde. Also dass so ein Einsatz mit der Waffe bis jetzt einfach immer so, also so hart einfach noch nie gewesen war, wo die Leute gedacht haben, so, das hätte es auch gewesen sein können.
Also verletzt wurde aber niemand?
Wurde niemand. Ja, bis auf irgendwie ein paar Prellungen und Gas, also was jetzt nicht so schlimm ist, so, ne? so, aber sich da eigentlich auch wieder gezeigt hat, dass sie bei solchen Sachen, wenn sie auch Leute festnehmen wollen bei uns, dass sie da ziemlich schnell mit der Waffe sind und auch bereit sind zu schießen. So, also es hat ja auch vor einem halben Jahr, gab es ja auch hier Interviews mit Hackmann, mit dem Innensenat, der halt gesagt hat, dass Schusswaffeneinsatz im Hafen immer gerechtfertigt ist, bei der Gewaltbereitschaft der Bewohnerin. Und das hat das gestern eigentlich wieder gezeigt, dass sie auch bereit sind, sofort zu schießen, wenn es für sie Situationen gibt, so, ne?
Ja, gestern Abend war ja sowieso ein turbulenter Tag. Also am Morgen sollte ja die Polizeiaktion, also sollte eine Polizeiaktion stattfinden.
Wir hatten Abend.
Und zwar, ich weiß, ich habe jetzt hier nur die Meldung in der Presse. Die Presse spricht davon, dass einige Leute gesucht werden von der Hafenstraße mit Haftbefehl. Und die wollten sie ja scheinbar gestern rausholen. Und es ist ja nicht gelungen, weil ihr ja davon Wind bekommen habt und ja dann mit mehreren hundert Leuten am Hafen wart. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen Näheres was erzählen?
Ja, wir hatten am Abend vorher die Information gekriegt, dass bei uns eine Razzia anstehen soll vom LKA und BKA. Und dass das LKA halt irgendwie vorschieben will, dass sie ein paar Leute wegen Kleinkriminalität festnehmen wollen. So.
Aber was halt heißt das, Kleinkriminalität? Kannst du mir ein bisschen
näher Autoausbrüche. Also jetzt in der Zeitung steht Schwarzfahren, Autoaufbrüche und kleine Menge von Drogen. So, also dass das so der Grund war für sie. So, wo wir uns dann aber auch gefragt haben, ja, wieso ist das BKA dann dabei? Wo wir einfach so eine Einschätzung an Abends getroffen haben, dass sie eigentlich das LKA vorschicken, um im Endeffekt andere Haftbefehle zu vollstrecken, die in unsere, also dazu müsste ich erzählen, dass Sonntag vor einer Woche hier ein Artikel erschienen ist, zwei neue Leute aus der RAF sind bei uns eingezogen und das Gewaltpotenzial der Hafenstraße wird immer höher, was ja an den Autoaufbrüchen auch deutlich wird. Wir haben da alles zusammengeschmissen, also die Kleinkriminalität, RAF und Gewalt, so in einem Artikel, und das haben wir eigentlich im Zusammenhang gesehen, wenn es heißt, LKA kommt mit dem BKA und will ein paar kleine Haftbefehle vollstrecken, so. Und hatten dann mobilisiert, abends hatten dann überall angerufen und hier und gesagt, das sieht so aus, dass sie halt eine größere Razzia vorhaben. So, und dann waren halt morgens 200 Leute und ziemlich viel Presse da. Dann haben die Bullen das, hatten das um 7 Uhr morgens vor, hatten es auf 9 verlegt und hatten es um 9 dann ganz abgesagt. Und das haben sie dann hier dann tagsüber auch zugegeben, dass sie es wollten und dass es halt durch Verrat in den eigenen Reihen gescheitert ist. Irgendwie, und man muss halt sehen, was weiter passiert.
Und jetzt habt ihr denn noch irgendwas gehört davon? Also von der Polizei?
Dass
also oder wie schätzt ihr die Lage ein? Kann es sein, dass die morgen früh nochmal auf der Matte stehen und dann die Leute rausholen? Oder habt ihr, Telefonketten eventuell, wenn sowas vorkommt? Oder wie schätzt ihr überhaupt die Lage ein? Glaubt ihr, dass es in den nächsten Tagen dann nochmal zu so einer Aktion kommen kann?
Wir denken, dass es möglich ist, dass sie das vor Ostern jetzt nochmal versuchen. So, also das schon, dass sie auf jeden Fall diese kleinen Sachen jetzt durchziehen. Also ich denke, wenn sie es zusammen mit dem BKA wirklich machen wollten, dass das für sie jetzt schwierig ist, durch diese Öffentlichkeit, die geschaffen worden ist, weil sie dann ja das Konzept, was wir gesagt haben, was wir glauben, wenn sie das jetzt durchziehen, dann würden sie es bestätigen, und das denken wir, das würden sie nicht tun. Und deswegen halte ich und einige Leute es eigentlich eher für möglich, dass sie jetzt wirklich mal gucken, dass sie diese kleinen Haftbefehle vollstrecken, dass sie mal gucken, ob sie auf der Straße jemanden festnehmen können, so, oder dass sie vielleicht nochmal in ein Haus reingehen. Also das halten wir schon für möglich.
Ja, habt ihr auch beschlossen, wie ihr reagiert, wenn ihr denn kommen und die Leute festnehmen? Also lasst ihr euch denn einfach festnehmen, oder? Also ich weiß es nicht, was da euer Beschluss ist. Ich denke,
was sich ja zeigt, also gestern, dass auch geschossen worden ist, ist wohl geschossen, weil wir nicht zulassen, dass Leute festgenommen werden. So. Also, dass wenn sie Leute festnehmen, dass Leute von uns bereit sind, auch irgendwie was dafür zu tun, dass das nicht passiert. So. Und ich denke, dass das auch so ein Stand von uns ist, dass wir es nicht zulassen werden, dass die Leute von uns festnehmen. Und wie das dann passiert oder was daran passiert, das, denke ich, ist auch viel von der Situation abhängig. So, also da gibt es jetzt kein Szenario für. das zu sagen, dass da Gewalt aus den Häusern oder was weiß ich. Ich denke, das ist das, was sie wollen, und daran wird natürlich dann noch viel dran überlegt, so, ne?
Okay, ich denke, das war's mal fürs Erste. Wenn irgendwas sein sollte, könnt ihr anrufen in Freiburg. Wir werden dann gleich berichten. Und ich bedanke mich erstmal bei dir.
Jawohl, alles klar.
Okay, gut, tschüss. Grüße nach Hamburg.
Jo.
Ciao.
Ihr hört das Tagesinfo vom 27. März 1991.
Ja, also weil die Zeit jetzt schon so weit fortgeschritten ist, muss der Beitrag über die Ausstellung der Yanomami-Indianer aus Brasilien, die hier in Freiburg gerade stattfindet, auf Freitag verschoben werden. Den werdet ihr also jetzt im kommenden Freitagsinfo hören. Aber weil wir jetzt gerade noch eine Minute Zeit haben und die nachfolgende Redaktion uns auch noch eine Minute schenkt, können wir noch eine aktuelle Meldung zu den Ereignissen in Berlin reinnehmen, wo das Hahn-Meitner-Institut dort seinen Forschungsreaktor in Betrieb nehmen konnte.
In Berlin unterschrieb am Dienstag der jetzige CDU-Umweltsenator Volker Hasemer die Betriebsgenehmigung für den Hahn-Meitner-Reaktor, den die bisherige grüne Umweltministerin nicht genehmigt hatte, was zu gewaltigen Scherereien mit Bonn führte. Ja, inzwischen hat sich schon eine Initiative dagegen gegründet, die Zehlendorfer Friedensinitiative, die insgesamt ein Sammelbecken von mehreren Gruppen ist. Mit einem davon sprach ich, was er denn von diesem Reaktor hält, warum er gebaut wird, obwohl in Karlsruhe gerade ein anderer Forschungsreaktor stillgelegt wird.
Da wird gefährliche Strahlung frei, die auch praktisch schon in der Umgebung zu viel undefinierbaren Krankheiten geführt haben. Hinzu kommt, dass eigentlich nur ein Regendach über dem Reaktorbecken sich befindet, sodass gegen innere und äußere Einwirkungen der total ungeschützt ist.
Der hat keine Betondecke?
Nein.
Ist sowas, dass das überhaupt genehmigt wird, verstehe ich nicht.
Naja, es ist an für sich ein total neuer Reaktor, bloß die Hülle ist stehen, also das Gebäude, wo er drin steht, das ist geblieben, ja. Mhm. Und deshalb hat man gesagt, das ist nur ein Erweiterungsbau und kein Neubau, und deshalb braucht die Standortfrage und alles drumherum nicht nochmal geprüft zu werden. Also ich kann mir auch vorstellen, wenn als neuer Reaktor würde das gar nicht mehr durchgehen heutzutage. Mhm.
Und wozu ist dieser Reaktorbau überhaupt gebaut worden?
Ja, also das fragen wir uns schon, solange die Planung überhaupt ist. Das konnte uns bisher keiner sagen. Das heißt nur, es ist wichtig für die internationale Neutronenforschung. Ja? Und dahinter verbirgt sich praktisch einmal die Genforschung und zum anderen Materialforschung, und zwar solche Materialforschung, die unseres Erachtens eigentlich nur militärischen Interessen zugutekommt. Wenn man zum Beispiel nimmt, dass die Strahlenresistenz, extreme Strahlenresistenz von Mikrochips, das bedeutet atombombensichere Technik letzten Endes. Oder dass Werkstoffe entwickelt sollen, die extremer mechanischer Wechselbelastung und extremer Hitze standhalten sollen. Und das sind alles extreme Eigenschaften, die ja im zivilen Betrieb gar nicht so gefordert werden, ja.
Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum man da nicht viel über den Zweck erfährt.
Ja, also wir haben zum Beispiel auch mal mit der Diskussion mit einem Wissenschaftssenator, die endete dann damit, dass man uns sagte, das ist eine verbotene Frage, Wissenschaft ist wertfrei, und da hätten wir ja nicht nachzufragen, was dabei rauskommt. Obwohl ganz konkret auch viel Kooperationsverträge mit großen Firmen, die auch dick im Rüstungsgeschäft verwickelt sind, bestehen. Ja? Also wird nicht nur Grundlagenforschung, sondern auch ganz stark angewandte Forschung da betrieben.
So, und jetzt kommen wir noch schnell zu unseren Veranstaltungshinweisen.
Wie zu jedem Quartalsbeginn werden auch am 2. April wieder neue Rekruten der Bundeswehr eingezogen. Die Bahnhöfe dienen hierbei als Sammelpunkte, von denen aus ein Großteil der Rekruten mit Militärsonderzügen in die Kasernen verfrachtet wird. Es wird aufgerufen, am 2. April ab 8.30 Uhr zum Bahnhof zu kommen, um mit den Rekruten über ihre Rolle zu sprechen und Öffentlichkeit für diese Problematik zu schaffen. Jetzt gerade in dem Moment findet dazu ein Vorbereitungstreffen statt, und zwar in der Uni, Kollegengebäude 1, Aula Vorraum. Das hat gerade eben erst angefangen, aber ich glaube, ihr könnt immer noch hinkommen. Und im kommunalen Kino läuft heute Abend der Film Tibet, Widerstand des Geistes.
Wann hast du die Veranstaltung sind?
Mehr habe ich nicht.
Na ja gut, dann sind wir am Ende der Sendung, und das war
das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.